besonders schön, dass wir unsere Familie Ruhrp hier haben. Da freue ich mich, die ja noch in diesem Jahr reist ihr noch aus, oder? Nächstes Jahr. Er war als Zivildienstpflichtiger in Haiti und ist ein ganz großer Ingenieur beim Hessischen Rundfunk für den Hörfunk. Und er gibt das jetzt alles wieder auf, um nach Haiti zu gehen, zu Radio Lumière. Da haben die Baptistenkirchen, die einflussreichsten dort, eine ganz wunderbare Radioarbeit. Das ist der meistgehörteste Sender der ganzen Insel. Viel mehr hören den christlichen Evangeliumsender als den staatlichen Sender. Und er bildet dort die einheimischen Haitianer aus, damit die Botschaft des Evangeliums in dieser trostlosen, schrecklich leidenden Insel verkündigt wird. Seit 200 Jahren kein Kolonialismus mehr und trotzdem in maßlosem Elend. Der Voodoo-Kult hat alles zerstört seit 200 Jahren. Ganz anders als die Dominikanische Republik auf der gleichen Insel ist das schwer. Und wenn es sich irgendwo ergibt, das ist auch schön, wenn man so einen Bruder dann erlebt, der dort mithelfen will mit seinen großen Gaben und das alles auch hergibt für ein Taschengeld, um dort zu dienen. Und da wünschen wir den beiden auch Gottes reichen Segen. Ich habe da auch ein paar Blätter hingelegt, falls Sie das noch interessiert, wer unsere Werke nicht kennt. Aber wir wollen natürlich nie irgendwo Sie von Ihren angestammten Missionen abwerben. Das ist ja so schön, die reiche Vielfalt, wo Gott die Beziehungen gemacht hat. Wir wollen heute, nachdem wir gestern so wunderbare Bibelarbeit gehört haben, da müssen wir gerade weitermachen, wie das dann in vielen Diensten der Missionen des Reiches Gottes gilt. Gerade Nehemia ist ja auch eine Gestalt des Wiederaufbaus der Gemeinde nach der Zerstörung und wie wieder gesammelt wird. Ich wollte ein Wort lesen zu dem Thema Wasser, das den Durst stillt. Johannes 7, die ganz bekannten Verse. Johannes 7, 37 bis 39. Vom Laubhüttenfest in Jerusalem. Am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also ich wollte heute einmal an diesem Wort drüber reden, was braucht eigentlich die Welt. Wir sind ja alle selber schockiert, wenn man das so miterlebt, das große Elend der Welt. Man kann es eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Immer wieder, wenn man von einem neuen Bürgerkrieg hört und die schrecklichen Bilder im Fernsehen sieht, ist man erschrocken, wie Menschen heute leben. Ich habe neulich eine Zahl gehört, dass in Afrika in den 45 Bürgerkriegen, die ja zum Teil bis zu 30 Jahren gedauert haben, die Kinder die Hauptleidtragenden waren. Aber wenn Sie all die Kinder, die Opfer wurden in den schrecklichen Bürgerkriegen, da sind ja Millionen Opfer schon im Südsudan gewesen, wenn Sie all die zusammenrechnen, dann sterben jedes Jahr mehr Kinder ich habe genau die Zahlen immer, wie in 45 Jahren Krieg am dreckigen Wasser, am Schmutzwasser, durch die Durchfälle, die schrecklichste Geißel in Afrika. Da gibt es so Zahlen, wenn man die einmal hört oder wieder sich zu Gedächtnis führt, die Nöte der Menschen, dass 1,3 Milliarden auf der Welt nie ein Glas sauberes Wasser trinken können. 1,3 Milliarden Menschen. Es wäre so einfach, die Brunnen zu bauen, abzudecken und da zu helfen. An der Not ist so unbeschreiblich, was Leute heute arbeiten und arbeiten, und es ist keine Hoffnung da, dass sie rauskommen aus ihrer ganzen unaussprechlichen Not. Wenn Sie dieser Not einmal konkret begegnen, dann ist man sprachlos, dass es in Malawi allein 1 Million AIDS-Waisen gibt, Kinder, die keine Eltern mehr haben, deswegen dieser furchtbaren AIDS-Seuche. die dort die Menschen verheert. Und da will man immer wieder jetzt etwas tun und machen und helfen. Und das ist immer auch schon blöd, wenn dann einer sagt, ja, bist du denn dagegen? Nein, ich freue mich, dass die christliche Gemeinde auf ganz wunderbare Weise vor Ort hilft. Aber es ist natürlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Man kann das gar nie überhaupt lösen. Die Hungersnöte, die Krankheitsnöte und das Schlimmste natürlich, dass alle Dinge, die man gerade etwa in der AIDS-Frage ordert, überhaupt nicht helfen können. Das ist eine Erkenntnis, wenn nicht der Lebensstil der Menschen geändert wird. Also es ist immer so entmutigend, auf allen Ebenen dort überhaupt zu helfen. Und deshalb ist das Thema für uns heute Morgen ganz wichtig. Was ist denn eigentlich das Wasser, das den Durst löscht? Gerade wenn wir immer wieder überwältigt werden von der äußeren Not, die uns entgegentritt. Von der großen Verzweiflung der Menschen, die dort ist, von der Hoffnungslosigkeit, in der heute der größte Teil der Welt eigentlich lebt. Wir leben in einem reichen Land und haben alles im Überfluss. Wir sind wunderbar ausgestattet. Wir haben eine soziale Absicherung, die es sonst nirgendwo mehr auf der Welt gibt. Wer weiß, wie lange sie noch funktioniert, aber sie besteht noch heute. Man kann all das erzählen, was wir an Gutem haben. Und trotzdem sind in unserem Land unheimlich viele Menschen verzweifelt. Mich schockiert immer wieder, wie viele Menschen sich bei uns das Leben nehmen, weil sie das Leben des Lebens überdrüssig sind. Gerade bei uns in all der äußeren Versorgung, in all der äußeren Absicherung. Und sie finden das Leben nicht. Jetzt haben viele von Ihnen noch die schweren Zeiten miterlebt. Bombenkrieg oder Flucht. Mir hat ein Gemeindeglied einen Brief gegeben, den ein Lanzer geschrieben hat im März 1945. Ein Unteroffizier klimmt an eine Bekannte am Bodensee. Das sind bloß wenige Sätze. Und da erzählt er, was alles ihn getroffen hat. Seine Mutter hat den Verstand verloren, weil zwei Kinder auf der Flucht verloren gingen. Andere sind auf dem Trekking, auf dem Treckerwagen, Füße erfroren. Die Mutter konnte nichts retten. Und dann schreibt er, wir haben alles verloren. Dennoch erweist sich Gottes Wort als Halt und Trost im Leben und Sterben. Ich habe hier viel gläubige Kameraden, einen Katholiken, von dem er schreibt, und wir sind so getröstet, weil wir wissen, Jesus ist da. Wer das einmal miterlebt hat, dass letztlich nicht die materiellen Dinge das ist, was das Leben füllt, sondern dass wir vom Brot des Lebens leben, vom Wort Gottes und in der Gegenwart von Jesus gehalten sind, selbst in den schrecklichen Katastrophen der Welt, der weiß, was wir unter gar keinen Umständen vergessen dürfen. Also, dass wir helfen mit allem, was wir können, praktisch, das tun wir ja alle. Das tun alle Missionen. Ich habe noch nie eine Mission getroffen, die nur das Wort verkündigt. Man hat das immer getan mit Handwerkern und mit Diakonen und Ärzten und Waisenhäusern und was man alles gemacht hat. Aber das Schlimme ist doch, dass wir heute dieses klare Verkündigen von Jesus, dem, der allein das Leben bringt, für Menschen nimmer in dieser Klarheit oft haben, bei vielen Missionswerken und beim Dienst der Kirchen in aller Welt. Ich habe neulich ein Blatt bekommen von einem Missionswerk in Deutschland, ein kirchliches Missionswerk, und da war ein Artikel eines indonesischen Mitarbeiters drin und er berichtet von seiner indonesischen Heimatkirche und er schrieb, wir wollen keine Muslime bekehren. Nun, wir können es auch gar nicht, aber der Herr will bekehren. Aber es war in dem ganzen Artikel völlig klar, wir wollen gar nicht mehr, dass einer Jesus findet und zum Glauben an Jesus kommt. Und das ist so erschreckend. Oder wenn man weiß, dass in den Leitungen anderer Werke gesagt wird, alle Religionen führen zu Gott, wir brauchen keine Bekehrung mehr, dann ist das ganz schlicht einfach Unkenntnis. Das ist falsches Denken der Neuzeit, wie man es eben haben kann, auch in unseren Gemeinden, aus denen wir oft kommen. Es ist ja immer so gewesen, dass um die Mission sich die geschart haben, die in ganz besonderer Weise von Jesus herausgerufen waren und dann diese Last auf ihrem Herzen tragen, dass doch andere Menschen Jesus finden und gerettet werden. Der Durst nach Leben, den kennen wir, wie man hungert, wer einmal materiellen Hunger gehabt hat nach Brot, der weiß, wie Hunger ist und wie der Durst nach Leben ist, die Sehnsucht, ich will das Leben haben, wie das heute in unserem Volk lebt, dass unzählige Leute, unsere jungen Leute suchen, wir wollen doch das Leben auskosten, wir wollen es doch genießen, wir wollen uns freuen. Aber wo finden sie Befriedigung, wo findet man Sättigung seines Durstes? Es hat mal einer gesagt, angesichts des Elends der Trunksucht, wie er einem Trinker begegnet sei, und der ihm schließlich gesagt hat, alle reden von meinem Trinken und keiner spricht über meinen Durst. Das Schlimmste beim Trinker ist nicht, dass er trinkt, sondern dass er seinen Durst nicht stillen kann. Das ist das Problem. Und so geht es uns ja allen bei unserem Lebenshunger, bei unserer großen Sehnsucht. Unsere jungen Leute sagen das ja ganz offen, dass sie keine Befriedigung finden, dass sie alles, was sie ausgekostet haben, nicht satt macht. Und deshalb durch diese Welt zieht sich ein großer Strom enttäuschter Leute, der keine Erfüllung und keinen Frieden findet. Deshalb mein erster Punkt. Wie wichtig das ist, in unserem Missionsdienst von Jesus zu reden. Dort in diesem Wort beim Laubhüttenfest trat Jesus auf und rief in eine Gottesdienstgemeinde hinein. Das war am Laubhüttenfest eine große Schar von Pilgern, die tagelang im Tempel gefeiert hatten. Wir können uns ein wenig den jüdischen Gottesdienst vorstellen, mit all den großen Feierlichkeiten, mit der Prozession, wo sie vom Siloa-Teich raufgezogen sind, wo sie das Wasser ausgeschüttet haben, all das, was da gerade ablief. Und da steht plötzlich Jesus da und sagt, es kann sein, dass der ganze Gottesdienst euch unbefriedigt und leer lässt. Im herrlichen Tempel, der ein so wundervolles Gebäude war, ich sättige deinen Durst. Her zu mir, ich gebe dir Erfüllung und Leben. Es stehen sicher alle Missionswerke immer in Gefahr, dass sie große Pläne haben, wie sie Kirchen bauen, wie sie also Organisationen bauen, wie sie Strategien vorwärts treiben, was sie alles wieder tun. Aber dass wir darüber nicht vergessen, die große Schar von Hunderten von Millionen Menschen, die nach Jesus Heimweh und Hunger haben. Mich beeindruckt das immer am meisten, wenn wir mit Konvertiten sprechen, die aus dem Islam kommen. Wir kennen ja den Islam und unser Bruder Schneider, der als einer, der so lange auch in Indonesien gelehrt und gewirkt hat, der könnte es noch viel besser sagen, wie in diesem Islam ja ein perfektes Gebäude der Gestaltung des Lebens gegeben wird und eine Gemeinschaft aufgebaut wird. Wer sich da heraus entfernt, der ist verloren, der wird ausgestoßen. Aber wie da Menschen plötzlich sind und die diese riesige Sehnsucht haben, nach Leben und diese Lebenserfüllung erst bekommen, wenn sie Jesus, dem Gottessohn, begegnen. Und das ist dann so stark. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Professor Karui, der groß an der Universität in Heidelberg lehrt und jetzt so viel in Tunesien, in einem Land, wo Mission völlig verboten ist, mit seinem Glaubenszeugnis wirkt. Den haben 1 Stundenleute, als er als junger Mann nach Deutschland kam, mitgenommen in die Stunde. Gemeinschaftsstunde. Und da hat er Jesus gefunden und jetzt brennt er so, ist ganz erfüllt und tut alles, um die schwachen Kreise dort in Tunesien zu stärken, die oft nur im Untergrund zusammenkommen, in dieser ganz großen Jesusliebe, die sein Herz erfüllt. Und all diese Leute, die haben immer Sorge, wir wollen alle die Religionen in irgendwelchen Begriffen verstehen. Und er sagt, und das kommt bei all diesen Leuten, erzählt uns doch bloß von Jesus. Wir haben Hunger nach Jesus, weil sie erlebt haben, nur Jesus kann mein Leben füllen, nur Jesus gibt mir Erfüllung und Klarheit und sättigt meinen Durst. Wir können es auf all die Länder nun anwenden, diese unheimliche Angst, die unsere Ruops erleben bei diesem Voodoo-Kult. Das ist ja in Haiti etwa, dem ärmsten Land in der westlichen Erdhälfte. So schrecklich, wenn man nachts die Menschen brüllen hört in dieser Begegnung mit diesen okkulten Mächten und wie man gegen diese schreckliche Macht des Okkultismus, das ahnen wir ja oft, was das für Mächte sind, wir völlig wehrlos sind. Und dann erlebt man, Jesus ist Sieger. Ganz schlicht. Einer, der Jesus im Glauben anruft und ihn findet und das Leben hat. Es ist immer wieder so wichtig, dass wir auch in unseren Gemeinden zu Hause diesen Dienst klar so ausrichten, dass die Jesusverkündigung in der Mitte unseres Dienstes steht. Ob wir in der Diakonie tätig sind, ob wir Nachbarn betreuen, ob wir im Altenheim Besuche machen. Aber wie ist das? Der zeilonesische Evangelist Titi Nals hat einmal gesagt, wenn wir von Jesus reden, ist es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Wo die Hungernden wieder satt werden, und das wollen wir tun, diesen Menschen das Zurufen zur Erquickung und zur Lebensfreude. Und dass das alles mitgegeben ist, wer zu Jesus kommt, dass der die Bindungen der Finsternis und der okkulten Mächte abstreifen kann, dass der seine sündigen Praktiken seines Lebens, die ihn gefesselt haben, loslassen kann, dass er frei und neues Leben findet. Wir haben es jetzt gerade so erlebt über dieser Tsunami-Katastrophe. Ist ja ganz groß, auch was hier von der Langensteinbacher Höhe an Hilfe gegeben wurde. Und der Leiter von Jugend für Christus, Dr. Achit Fernando, war bei unserem Missionstag und hat eindrücklich erzählt, wie sie dort diese Pakete verteilt haben und wie das ankam, diese Liebe bei den Menschen. Und das, was die Buddhisten am meisten schockiert hat, erzählt er, war, wie die ganzen Mitarbeiter kamen und die schweren Säcke mit den Lebensmitteln, Reissäcke getragen haben, die dann verteilt wurden und den ärmsten Opfern. Und da war ein Pastor dabei. Und im sozialen Gefüge eines buddhistischen Landes wie Sri Lanka steht natürlich ein Pastor sehr hoch im Ansehen. Und da hat dieser Pastor sein Hemd ausgezogen und hat auf seinem verschwitzten Rücken die Säcke getragen. Und da sagte der Achit Fernando, das war eigentlich das tollste Zeugnis für diese Buddhisten. Wir durften ja gar nicht mehr predigen. Die waren so ängstlich, dass irgendwo Botschaft mit der Hilfe rüberkommt. Aber Achit Fernando sagt, es war gar nicht nötig, noch zu predigen, weil da wirklich das auf einmal möglich war. Die wussten, das sind Christen. Von den Buddhisten kam keine Hilfe. Da kamen die Christen, sodass sie schließlich fast die Hilfe verbieten wollten und gar nicht mehr haben wollten. Aber das gelebte Zeugnis, dass Jesus so viel Erfüllung bringt, dass es überhaupt kein Problem ist, mich ganz tief zu erniedrigen. Das macht überhaupt nichts aus. Sich ganz tief zu erniedrigen und zum Diener zu werden, weil man die Lebenserfüllung und die Ehre bei Jesus hat. Er krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich brauche nicht dieses menschliche Gefüge der Ehre und der Macht. Lebenserfüllung. Jetzt wünsche ich nur, dass Sie selber in Ihren Lebenskrisen und in Ihren Belastungen, in denen Sie leben, diese tägliche Erquickung von Jesus haben. Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. In Ihrer Not, der Krankheit, die auf Ihnen lastet, in der Einsamkeit, wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben, nur Jesus kann deinen Hunger stillen, deinen Durst löschen. Jesus will das tun, und das ist die größte Botschaft, dass Sie es Menschen sagen. Wir überlegen immer wieder, kann das der andere überhaupt verstehen? Ja, er kann es verstehen. Er kann es verstehen. Und es sind ja alles Lebensprobleme, die die Leute belasten, aber alle Lebensfragen können nur gelöst werden aus dieser Mitte her. Ob das die Ehekrisen sind, ob das Schwierigkeiten mit jungen Menschen sind, ob das Probleme sind von jungen Leuten, die ausflippen und irgendwo hergehen, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Lösche deinen Durst, ist mein nächster Punkt. Hunger oder Herr zu mir, Menschen zu Jesus bringen, Menschen hinführen zu Jesus. Es bleibt die herrliche Botschaft und der Dienst der Mission in Deutschland und in der ganzen Welt, dass wir Menschen zu Jesus einladen und ihn zu Jesus. Und bringt ihn her zu mir, hat Jesus. Bringt ihn her zu mir. Und nun lösche deinen Durst. Was macht denn Jesus? Er macht uns nicht betrunken. Sondern zunächst macht er alle, die zu ihm kommen, neu. Was ist denn dieser Glaube an Jesus? Das heißt, Jesus aufnehmen, Jesus annehmen. Das Herrlichste, was wir immer wieder verkündigen dürfen, was es ja in gar keiner Religion dieser Welt gibt, auch nur im Gedanken zu denken, dass mein schmutziges Erdenleben mit all seinen dunklen Belastungen zu einem Heiligtum Gottes wird, die Neugeburt. Ich sage so gern Neugeburt und nicht Wiedergeburt, weil gerade da die Buddhisten uns den Begriff der Wiedergeburt ja in einem ganz falschen heidnischen Sinn besetzt haben. Da denken sicher viele Nichtchristen, wenn wir von der Wiedergeburt reden, es geht um das Weiterleben nach dem Tod. Nein, es geht um eine Neugeburt. Dass mein fleischliches Herz mit seinen ganzen Problemen von Christus erneuert und neu gemacht wird. Dass ich eine neue Kreatur werde, eine neue Schöpfung. Glauben an Jesus ist diese Umwandlung meines Lebens, ihn als Herrn und Heiland annehmen. Wir sprachen schon gestern davon, was es ist. Erschrecken im Gewissen vor dem Gericht Gottes. Seine Sünde erkennen und dann das Wunder begreifen, dass Jesus das alte Herz aus uns herausoperiert und uns ein neues Herz gibt, dass er uns geistlich erfüllt, durch seinen Heiligen Geist treibt im ganzen Leben. Trinke, nimm die Fülle der Gabe, die Jesus dir gibt. Es wird immer wieder im Christenleben so sein, dass wir sagen, ich habe erst ein ganz kleines Stückchen davon genossen. Ich habe erst ein bisschen genippt an einem See, der unendlich ist. Ein ganzes Leben will ich mich noch viel mehr ausstrecken, dass Jesus mich erfüllt. Wenn viele heute von der Fülle des Geistes reden, dann sagen wir, das ist immer ein neues Entdecken. Ich will Christus immer tiefer in mein Leben hineinnehmen. Wir erschrecken ja bis zu unserer Todesstunde an so vielem Unheiligen und Bösen in unserem Leben. Wir leiden an diesem Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wir spüren die Anfechtungen, sogar vielleicht oft noch im Todeskampf am allermeisten. Und doch dürfen wir wissen, trinke, nimm von dieser Gnade, die dir angeboten wird. Mir ist es immer groß, wenn wir vom Philipp Jakob Spener reden, der die große Bewegung des Pietismus ja eigentlich kennzeichnet als Anfänger, als Initiator. Er hat ja immer diesen Punkt, und der ist mir so wichtig, als so stark herausgestellt und sagte, wenn ein Mensch, ein Prediger nicht neugeboren ist durch den Heiligen Geist, schadet er mehr als er nützt. Ohne diese Neugeburt, auch in der Mission, kann kein Gemeindeaufbau praktiziert werden, kann es nicht passieren. Und dass das geschieht, dass Menschen so vollständig erneuert werden, ist ja dann ganz wunderbar, wie aus dieser Neugeburt eine ganze Revolution folgt, eine Veränderung des Lebens. Die ist uns ja so wichtig. Wie kommt es endlich dazu, dass Menschen nimmer hungern? Wie kommt es endlich dazu, dass einer sich um den Schwachen annimmt? Wie kommt es denn endlich dazu, dass das Unheil gestoppt wird und Lüge und Korruption durchbrochen wird? Ja, durch erneuerte Menschen. Das ist in der Tat der Weg durch die Bekehrung von Menschen, die solch einen wunderbaren Einfluss in ihrem Lande wahrnehmen. In Uganda war ja nach der Zeit, wie der Diktator Idi Amin gewütet hat, nochmal eine große Not mit einer unheimlich schlechten Regierung. Und als die endlich abgesetzt war, war die Frage, wie wird Uganda neu? Und in diesem Zusammenhang wurde unser Bruder Bischof Festo Kiwenchere aus Kabale, ganz im Westen Ugandas, aufgefordert, er soll ein Ministerium, ich meine das Innenministerium oder das Erziehungsministerium übernehmen. Und ich holte ihn am Flughafen ab und wir fuhren die neue Weinsteige runter. Ich vergesse den Augenblick nie mehr, wo ich ihm sagte, das ist doch toll. Jetzt haben endlich Christen mal die Chance, in der Spitze einer Regierung mitzureden und das Land zu gestalten. Und er sagte, aber das meinst du im Ernst und ich soll meinen herrlichen Dienst als Evangelisten aufgeben. Ich habe abgesagt. Ich will Evangelist bleiben. Er sagt, da kann ich am herrlichsten wirken. Nicht, dass das andere unwichtig ist. Gott hat auch Leute wie den Nehemia, deren Funktionen beim König berufen hat und die ein hohes Amt haben. Und so finden wir viele, die dort beauftragt sind. Aber das Evangelisationsamt darf nie verkürzt werden wegen irgendwelcher anderer Aufgaben. Es beeindruckt mich immer wieder beim Stephanus, bei den Diakonen in der Apostelgeschichte, dass die praktische Arbeit getan haben, die Essensverteilung und das Kümmern um die Alten. Aber sie hatten ein brennendes Jesuszeugnis dabei. Gerade sowohl durch den Diakon Philippus war die Erweckung in Samaria entstanden, wie durch den Stephanus war die Verfolgung in Jerusalem ausgebrochen, weil er so von Jesus geredet hat. Wer von Jesus redet und das Zeugnis von Jesus weiterträgt, der hilft zu einer Gesellschaftsveränderung, zu einer Erneuerung. Wie ist unser Volk geprägt worden durch die Erweckungen? Das sieht man ja noch heute. In der Stuttgarter Zeitung war einmal geschrieben, Lothar Späth sei ein Pietist. Das ist absolut nicht, der weiß überhaupt nicht, was das ist. Aber da wollte die Zeitung sagen, dass das so etwas von einer Struktur des der Arbeitsmoral und der Verantwortung und des Bewusstseins in einer Bevölkerung lebt, dass irgendwo aus den Wurzeln des Glaubens kommt. Da ist nicht mehr viel da heute bei uns im Land. Aber wir kennen das, wie natürlich die Mission ganz entscheidend Gesellschaft verändert hat, einen Bildungswillen hervorgerufen hat und wie es auch heute bei uns Neue schafft. Und deshalb ist ja so tragisch, dass wir so wenig Zeugnis für die Jugend haben, die heranwächst, die ja in dieser Gottlosigkeit aufwächst. Was hat das uns doch noch geprägt, wo wir gläubige Religionslehrer hatten? In unserer Jugend, wenn wir Liederverse auswendig gelernt, Bibelworte auswendig gelernt haben, wo etwas geahnt hat von den lebensschaffenden Kräften des Evangeliums. Gerade unser Bruder Schneider ist auch ein Pädagoge noch zu aller anderen Kenntnis. Und dann ist ja wunderbar, wie in den alten schwer erziehbaren Anstalten. Ein Urgroßvater von mir war hier in Karlsruhe im Harthaus. Und das waren die schwer erziehbaren damals, die haben doch erkannt, dass das alles nur vom Evangelium her möglich ist, wie nach den napoleonischen Kriegen, da Zehntausende von jungen Leuten auf den Straßen waren, das war kriminelle Energie und mit dem wurde man mit keinem Rezept mehr fertig, als dass Jesus jungen Menschen so ins Herz gegeben wurde, dass eine Veränderung, eine Bekehrung geschah, eine Erneuerung. Paulus schreibt ja im Römerbrief, Römer 8, wo er so viel vom Heiligen Geist schreibt, wie die Sünde geherrscht hat in unserem Leben, so soll jetzt die Gerechtigkeit herrschen. So wie in unserem sterblichen Leib Sünde gewirkt hat, soll jetzt der auferstandene Jesus unseren sündigen Leib lebendig machen, damit wir ihm dienen können. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Erneuerung von Menschen. Es sollte gar nie um Zahlen gehen bei den Missionsberichten. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie viel jetzt da zum Glauben kommen. Unsere Missionare stehen ja immer unter einem schrecklichen Stress, diese Erfolgsberichte vorzulegen. Uns interessiert ja nur, wie passiert das? Wie läuft das denn, wenn da bei euch einer überhaupt sich Jesus ausliefert und Jesus gehorsam wird? Welch eine Revolution! Das ist ein ganz schwerer Schritt. Da hat ein Missionar aus Burkina Faso geschrieben von einem 14-jährigen Muslim, der so lang gerungen hat, ob er sein Leben Jesus ausliefern soll. Und dann kam er zum Missionar und sagt, ich bin durch, ich gehöre Jesus. Was hast du denn gemacht? Da hat er seinen Koran mit allen Amuletten ins Klo, ins Plumpsklo geworfen. Und der Missionar ist so erschrocken, wenn das bekannt wird. Sie wissen ja, Schändung des Korans, die werden ihn bei lebendigem Leib verrupfen. Aber der arme Bursche hat nimmer gewusst, wie er sich retten kann. Er wollte von diesen Mächten frei werden und ist den Schritt gegangen. Es ist ja manchmal ganz rührend und bewegend, wenn etwa Leute in einem Volksstamm als die Ersten heraustreten und dann sagen, ich möchte Jesus gehören. Und man kann es hier immer bloß wieder sagen, weil man hier zur Jesus-Nachfolge die gleiche Zivilcourage braucht, damit man seinen Weg unbeirrt geht, in einer Gemeinde, auch in einer Familie, und sagt, und ich will gar keinen faulen Kompromiss machen. Ich möchte mit Jesus gehen und will in seiner Segensspur leben. Und noch das Letzte, es gibt einen Lebensstrom für viele. Das sagt ja hier Jesus, komm her zu mir, das war das Erste, finde Jesus. Das Zweite war dann, nimm, was wird denn neu, was verändert sich denn? Das fragen dann viele später ungeduldig, was ist denn neu geworden durch das? Ganz arg viel. Wenn Menschen neu werden, das ist heute der größte Schatz, gläubige Jesusleute, sage ich da immer. Das sind Jesusleute, die da wirken in diesem schrecklichen Chaos, in diesem unbeschreiblichen Elend und die dort helfen und tätig sind. Und da sagt Jesus, von denen werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ströme, das sind also nicht bloß Rinnsale, das sind nicht bloß ab und zu ein paar Tropfen, sondern ein Strom, das was Großes, wie der Nil dahin fließt. Oder wie der Rio de la Plata, oder wie die Flüsse alle heißen in der Welt, der Mississippi, wie der fließt, groß und breit. Wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, der hat Teil an diesem Wunder, dass von seinem Leben Ströme von Frischwasser ausgehen, nicht so Brackwasser, schmutziges Wasser, an denen man sich den Tod holt, wie dort in Afrika, wo all die Infekte drin sind. Da geht ein Lebensstrom aus. Jetzt sind wir alle auch solche Augenmenschen, dass wir dauernd fragen und sagen, was geht denn von meinem Leben aus? Ich sehe gar nichts. Das musst du gar nicht sehen. Das musst du gar nicht sehen. Hauptsache ist, dass Jesus das versprochen hat. Wir haben selber oft erlebt, wie bei uns viel erst aufging, wenn die Jesuszeugen schon verstorben waren. Wie wir später erst das aufnahmen. Wie Leute sagen, der hat in meinem Leben eine ganz entscheidende Bedeutung gehabt. Und was der mir gesagt hat, also das können auch Christen gewesen sein, ob das im Sonntagsschulgottesdienst war oder ob das in einer Jugendgruppe war. Aber wie auch die eigenen Eltern, die Paten oder wer das war, einem etwas mitgegeben hat, Ströme lebendigen Wassers. Da, wo wirklich in unserem Leben diese Unheilsspur gelöscht ist, vergeben ist, die unser Leben geprägt hat und wir uns Jesus ganz neu weihen. Dann ist gar nicht wichtig, welches Amt wir innehaben. Also bei unseren Missionaren ist das wirklich immer wieder schlimm. Die einen wollen keine Briefe schreiben, weil sie sagen, ich habe gar nichts zu schreiben. Und die meinen immer wieder, wir warten auf diese Erfolgsberichte. Und die kann man gar nie erleben. Keiner der großen Missionspioniere hat eigentlich die Frucht gesehen, die später herauskam. Hudson Taylor hat es vielleicht ein bisschen gesehen. Aber er hat natürlich nie ahnen können, was heute in China aufbricht. Gestern hat mir das Bruder Schneider erzählt, dass von der Molukkeninsel Halmahera das Evangelium nach Sulawesi hinüberkam. Ich war in dem Grab des Landwirts Van Dijk gestanden, eines holländischen Missionars. Das haben jetzt diese Terroristen der Al-Qaida, die dort so viele umgebracht haben, haben das Grab ausgegraben und haben den Leichnam rausgezogen, die Knochen, die sie noch finden, um sie zu zerstören, damit der Einfluss aufhört dieses Mannes. Die haben gar nicht verstehen können, dass durch einen Landwirt, der da unten gelandet ist, auf einer einsamen Insel Indonesien, ein Lebensstrom ging. Auf der Insel Sulawesi gibt es eine ganz, ganz große Christenheit in der Stadt Manado, 90% Christen, alles herausgekommen aus dem Lebensstrom, lang. Viel, viel später, als der Missionar schon tot war. Und das ist wunderbar, weil unser Herr will ja etwas wirken und er benutzt uns. Neulich stand in dem 100-Jahres-Bericht, war es glaube ich von Wiedenest, in dem interessanten Buch, wo die Geschichte des Werkes der Wiedenester geschildert war. Das sind noch gar keine 100 Jahre, 75 vielleicht. In Wiedenest, Berg Neustadt, da stand ein Artikel drin, Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Das ist interessant. Es ist immer personenbezogen, wie Gott arbeitet. Wir sind gestern mit Ihnen dort zusammengesessen und wir mussten da um das Namen nennen. Da haben wir gesagt, oh ja, die kennen wir und die kennen wir. Und wieder da, wo Sie wohnten, in Büsingen, wohnen ja wirklich viele Leute. Ich nenne den Namen, sage, ah, den kennen wir, der gehört auch zur Gemeinde Jesu. Es sind auf einmal wieder ganz kurze Verbindungen, weil die Segenslinien laufen immer über Menschen und gar nicht groß, was sie geleistet haben. Gell, Klaus Reinhardt, du darfst auch nicht traurig sein, wenn du sagst, was ist, jetzt bin ich 80. Aber der Herr wird es weiterführen, wird die Linien laufen lassen. Und da wird bei den Rumänen wieder was aufgehen, wo eine mal begriffen hat, die Liebe Jesu erfahren hat. Und das hat ja auch bei uns Zeit gebraucht, bis das wieder ausging. Lebensströme, die ausgegangen sind. Und das ist dann schön, wenn man es an Menschen studieren kann. An schwachen Menschen, natürlich an Menschen mit allen Fehlern. Das ist ja klar, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Das darf ja auch so sein, aber das Große ist, dass er schreibt. Und wenn er Frucht schafft, dann ist das wieder Lebenswasser für viele. Jetzt könnte man viel von Geschichten noch erzählen. Ich möchte es jetzt nicht tun. Sie können selber das einsetzen, ob eine Hanna Faust in Wuppertal. Ich sage immer, die Hanna Faust in Wuppertal, eine Frau, die kaum lesen und schreiben konnte. Zur gleichen Zeit, als die große Grundlage der marxistischen Revolution dort lief. In Wuppertal gibt es ja noch diese Fabrik, wo Engels, Friedrich Engels war. Da ist heute ein Hotel drin. Friedrich Engels in Wuppertal, aus einer reichen Familie. Und wenn Sie es mal prüfen, auch in den Biografien über Hannah Faust steht immer drin, dass eine Hannah Faust als schlichte Christin mit ihrer Liebestätigkeit viel mehr gewirkt hat als ein Friedrich Engels durch seine marxistischen Gedanken. Der hat seine Reitpferde nebenher gehalten, weil er selber doch noch im Reichtum leben musste. Da war eine Frau, die zu den Menschen ging in den Slums und Liebe Jesu gezeugt hat, die das Johanneum gegründet hat, die die ganzen Kindergottesdienste gesammelt hat, die so unheimlich viel Gutes getan hat. So kann man es weiter sagen von vielen Kranken, die wir kennen. Ich sage immer unser Ludwig Hofacker, der keine 100 Predigten in seinem Leben halten konnte, aber der sich schlicht auf den Herrn verlassen hat und der Herr hat ihn benutzt. Und ich wollte es Ihnen heute Morgen in diesen ganz schlichten, einfachen Gedanken bloß wieder sagen, weil das für unsere Missionsarbeit so wichtig ist, dass wir das sehen. Nicht, dass wir die materielle Hilfe gering achten, sondern dass wir das Jesuszeugnis nicht opfern zugunsten der materiellen Hilfe. Wir wollen materiell helfen, aber in allem helfen, Jesus groß machen und von ihm, dem Heiland, reden und den Menschen sagen, das ist das Wichtigste, das wir dir geben können. Und den musst du haben, den musst du finden. Der macht allein dein Leben neu. Es ist eine große Ermutigung und eine Stärkung für uns, Wasser, das den Durst löscht. Eine Erfüllung, eine Befriedigung, die man sonst nirgendwo in der Welt finden kann. Im Lied, schönster Herr Jesu, schön sind die Blumen, was gibt's alles, schön sind die Menschen. Aber nichts soll mir werden, lieber auf Erden als du, der liebste Jesus, mein. Und jetzt bitte ich Sie auch, dass Sie Ihren befreundeten Missionaren das sagen, wir wollen von dir keine Erfolgsberichte haben und erst recht nicht in Dingen, die uns gar nicht so interessieren. Viele Erfolgsberichte werden nach ein paar Jahren überholt sein, weil es doch nur ein Flop war und war nichts Echtes. Sondern uns interessiert das. Sind die Leute schon durch die Tür durch, um es im Bild zu sagen? Haben sie es ergriffen? Oder dürfen wir jetzt für Leute ganz bewusst beten? Es ist ja immer so, dass Einzelne sind und wenn der Erste dann den Schritt gegangen ist, dann auf einmal gibt es einen Strom. Ja, es war schön, Klaus, wie du vorhin gebetet hast für die Zigeuner in Europa. Es fasziniert mich immer noch, wenn man das sieht, wie Gott jetzt plötzlich dann auf einmal die Türe aufmacht und diese Zigeuner dann die feurigsten Evangelisten werden, wo da die Glänzer Zigeuner, selbst da ist es im Saarland oder in der Pfalz, mit ihren Teppichverkäufen plötzlich sagen, unser Teppichverkauf ist nicht mehr wichtig, wir wollen den Deutschen von Jesus sagen. Und die Zigeuner werden die, die uns das Evangelium wiederbringen. Es ist so faszinierend, wenn Jesus solche Lebensströme aufbrechen lässt. Und das macht er durch Menschen, die Jesus aufgenommen haben, die Jesus neu machen kann. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, ganz herzlich danken, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich uns geoffenbart hast. Uns bewegt das immer wieder, dass die Leute um uns her nicht bloß die miesen Dinge von unserem Leben erfahren, sondern dass sie dir begegnen. Wir können das immer nur bezeugen im Wissen um viel Versäumnisse, um viel Schuld, auch um viel Sünde. Aber lass doch aus unserem Leben etwas herauskommen, ein Zeugnis für dich, auch bei unseren Enkeln und Kindern, bei unseren Nachbarn und Verwandten, bei den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Herr, gebrauche uns, und mach uns eindeutig und nüchtern und schlicht auch in unserem Zeugnis, dass wir nicht viel reden, nur das eine, das Not ist, von dir, dem Leben und der Fülle des Lebens, das du gibst. Amen.